Überschrieben die 8 Seligpreisungen. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann, sie zu lehren. Er sagte: Glücklich die, die wissen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch, denn genauso haben sie für euch schon die Propheten verfolgt. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Dadurch soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen.
Ihr befindet euch mitten in einer Predigtserie über den Jakobusbrief. Das ist der 3. Sonntag. Und vor 2 Wochen hat Johannes und dann Philipp das Thema gehabt, Prüfungen, Versuchungen. Und sie haben beide das Wort gebraucht, dass der Jakobus so einen liebevollen Schlag in unsere Magengegend versetzt. Erinnert ihr euch dann, wie ihr dabei wart? Und ich möchte im ersten Teil meiner Verkündigung zeigen, wie sehr Jakobus mit den anderen Aposteln den Herrn Jesus richtig verstanden haben. Und das ist eigentlich nicht etwas ganz, ganz Neues, was Jakobus bringt. Was seht ihr auf diesem Bild? Ihr seht ein kleines Boot. Die Segel sind gesetzt. Man spürt, es ist Sturm. Aber es ist alles in Ordnung. Das Boot kommt voran. Das sieht man gut. Und das ist ein Aspekt unseres Glaubenslebens, nur einer. Wir sind noch nicht am Ziel. Und es gibt manchen Sturm in unserem Leben. Also mein erster Teil möchte die Frage beantworten, ob Jakobus die Worte und die Lebensart Jesu richtig verstanden hat. Deshalb haben wir die Seligpreisungen gelesen, einen Teil daraus. Im zweiten Teil möchte ich dann etwas von Jakobus aufgreifen, wenn es um das Thema Vollkommenheit oder Entwicklung unserer Persönlichkeit zur Reife geht. Und dann im dritten Teil kurz die Frage, was ist unser Beitrag in diesem Reifeprozess? Hat Jakobus Jesus richtig verstanden? Und haben die Jünger den Rabbi Jesus, man könnte eigentlich sagen den Professor Jesus, das ist viel besser wie Lehrer, oder Rabbi, wir verstehen das viel besser. Er war der Schlauste von allen und es gilt, dass wir das, was Jesus gesagt hat, wirklich zutiefst verinnerlichen und befolgen. Deshalb machen wir diesen Check mit der Bergpredigt und dann mit dem Anfang vom Jakobusbrief. Wie beginnt die Bergpredigt? Glückselig, glückselig. Also der Herr Jesus wollte Sehnsucht wecken. Und Jakobus hat es auch gleich zweimal in seinem Brief. Und ich frage mich, haben wir vielleicht Jakobus nicht ganz richtig verstanden oder eingeordnet? Wir wissen, dass der große Reformator Martin Luther den Brief vom Jakobus als eine strohende Epistel benannt hat. So, da ist zu wenig Evangelium, schien es ihm am Anfang. Da ist so viel vom Tun, von Reifwerden und so weiter. John Stott sagt, die Bergpredigt ist vermutlich der bekannteste Teil der Lehren Jesu. aber wohl auch der am wenigsten Verstandene und sicherlich der am wenigsten Befolgte. Warum? Wieso? Nun, zunächst haben die meisten Menschen und auch Christen, manchmal auch wir, den Eindruck, das kann doch kein Mensch wirklich leben, oder? Was denkst du? Ist die Bergpredigt praktikabel? Was, wenn ich frage, ist die Bergpredigt relevant, bedeutsam für unsere Zeit? Oder wenn ich fragen würde, wäre es schön, wenn Gemeinde Jesu, wenn Christen, wenn Menschen so eine Veränderung des Herzens erlebt haben, dass sie so leben, so wie? Naja, so sorgenfrei, weil sie ihre Sorgen bei Jesus ablegen. So großzügig, weil sie wissen, was in diesem Leben wirklich zählt. Jesus, die erste Priorität. Wäre schön, wenn weniger Verurteilung in unseren Familien, in der Gemeinde, in dieser Gesellschaft wäre. Wäre schön, wenn Männer, die Frauen und die Mädels ohne Lust anschauen, sondern mit einem reinen Herzen. Wäre es schön, wenn in unseren Ehen weniger Ärger und viel schneller Vergebung, viel mehr Gnade da wäre. Und wir antworten, ja, 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 es wäre schön, es ist relevant, es ist bedeutsam. Und der Jesus, wenn ihn fragen würde, würde er sagen, ich habe es genauso gemeint, wie es dort steht. Es ist wirklich der Wille meines Vaters, dass Nachfolger Jesu, Jesus ähnlicher werden, mir ähnlicher werden und so leben, wie ich gelebt habe. Aber Jesus würde auch Folgendes hinzufügen. Die Bergpredigt ist an meine Nachfolger adressiert, nicht an die Welt. Erwartet nicht, dass ein Land nach der Bergpredigt regiert wird. Das ist für Christen geschrieben. Es ist unmöglich, dass Menschen, die nicht in Beziehung zu Gott sind, das überhaupt probieren. Ich würde auch sagen, es ist praktikabel, aber es muss langsam eingeübt werden. Es gilt, einen Prozess anzustreben, einen Prozess der Reife und des Wachstums. Euer Problem ist, dass ihr viel zu schnell aufgibt, würde Jesus uns sagen. Nächsten Sonntag gibt es hier das Thema, in Klammer auf, Jakobus 1, Vers 23, der Mensch, der in den Spiegel guckt und alles wieder vergisst. Jesus würde sagen, bleibt dran, vergesst nicht das, was ich gesagt habe, was in meinem Wort steht. Und dann würde er sagen, ich habe mir Mühe gegeben, einen faszinierenden Anfang bei dieser gewaltigen Predigt, die je gepredigt wurde, zu haben und Sehnsucht zu wecken. Sehnsucht, so kann Leben gelingen. Denn Makarios, glückselig, bedeutet, du bist zu beglückwünschen. Nicht du bist zu bemitleiden, wenn du Jesus nachfolgst. Du bist zu beglückwünschen. Das hat dir der Mann jemandem auf dem Markt zugerufen, der ein Kind bekommen hat, der gerade geheiratet hat, der das große Los gezogen hat. Und so sagt Jesus, ihr seid zu beneiden. Und Jakobus hat genau das Wort auch gebraucht. Gleich am Anfang, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedensten Art geratet oder wenn ihr sie durchmachen müsst. Und Jakobus hat das gleiche Ziel gehabt wie Jesus. Er spricht hier von der Vollkommenheit, von der Vollendung. Und so hat Jesus das in der Bergpredigt auch benutzt und gebraucht. Er sagt in Matthäus 5, Vers 48, ihr aber sollt euch ganz anders verhalten in allem, was ihr tut, sollt ihr euren Vater im Himmel widerspiegeln. Er ist vollkommen, gerecht und er wendet sich an alle Menschen. Und dann sagen wir, was, Herr Jesus, so ein hoher Maßstab. Aber seht, Jakobus will uns auch hinführen. Er sagt in Vers 4, dadurch soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch ja nichts mehr fehlen. Wenn wir das lesen, fragen wir, ist der Satz, den wir manchmal hören über Christen wahr, der lautet, Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Das ist ein schwieriger Satz. Er hat ein bisschen Wahrheit. Ja, wir sind von unserem Herzen her nicht besser, auch unser Herz ist sündig. Wir haben unsere Not, unsere Kämpfe. Aber nur einfach zu sagen, wir sind halt besser dran, wir können einfach leben, wie wir wollen, das ist nicht das Richtige. Es gilt, wir haben eine Kraftquelle. Wir haben ein Modell vor Augen, wir haben ein Vorbild und er ist da. Und dann fragen wir, was ist mit den Worten gemeint? Bewährt, vollkommen, gereift, makellos, unanstößig. Ich möchte es unterstreichen, nein, es geht nicht um Sündlosigkeit in dieser Welt. Wir werden sie nicht erreichen. Aber das hält uns nicht davon ab, in diesem Prozess, in diesem Reifeprozess, unseren Beitrag zu bringen, Jesus ähnlicher zu werden und Schönheit in dieser Welt zu strahlen, Licht reinzubringen. Ich habe nur ein Wort von diesen vielen jetzt hier rausgewählt, dass wir es uns einmal betrachten. Es ist das Wort tadellos, untadlich, unanstößig. Heliokrineo, Heliokrinos. Und das ist zusammengesetzt aus dem Wort Sonne, Helos, und richten, Gericht. Wenn in der damaligen Zeit jemand ein Tongefäß auf dem Marktplatz, auf der Agora gekauft hat, dann gebraucht er dieses Wort und er wollte sagen, ich möchte sehen, ist dieses Gefäß das Richtige für mich? Ist es perfekt? Und dann hat er es genommen und hat es gegen das Licht gehalten. Und dann hat er gesehen, ob da Licht durchstrahlt, ob dieser Ton porös ist oder ob es sogar Risse gibt in diesem Gefäß. Philipper 1, Vers 10 ist das Wort. Dann könnt ihr so vorbildlich und untadlich leben in der Erwartung des großen Tages des Messias. Vielleicht verstehen wir, dass Jakobus, der Bruder Jesu, keine Sonderlehre hat, sondern sich einreiht in die Gedanken von Jesus und von den anderen Aposteln. Und deshalb kommen wir jetzt zu diesem bedeutsamen Satz aus Vers 4. Dass wir vollkommen sein sollen. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, und sich bewährt. Dadurch soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Das ist der Aufruf, dass wir im Glauben wachsen. Der Glaube wird erprobt. Ich greife jetzt das Bild auf, dass sowohl Johannes wie auch Philipp in der Predigt hatten, wenn es darum geht, dass wir Jesus ähnlicher werden. Johannes hat gesagt, dass es Wort kommt aus der Metallurgie. Es war das Bild eines Schmelzers, der Gold gereinigt hat. Der Schmelzer prüft, ob das Metall schon genügend rein ist. Und Philipp hat es euch letzten Sonntag zu tief eingeprägt. Das ist das Ziel. Werden wie Jesus. Wir haben dieses Bild. Unten steht der große Schmelztiegel. Oder eine Metallpfanne auf dem Feuer. Dort wird Gold oder Silber geschmolzen. Es glüht orange, fast flüssig. Und mit der rechten Hand führt er so einen Probierlöffel, nicht in den Mund, nicht an den Mund, sondern vor die Augen. Er möchte sehen, ob er sich in diesem Gold schon spiegeln kann, ob es genügend klar ist. Er prüft, ob das Metall rein genug ist. Wenn sich die Schlackenpartikel abgesetzt haben, dann wird die Oberfläche klar. Wie ein Spiegel. Und dann kann es ein Gesicht erkennen. Es ist wirklich das klassische Bild des Läuters. Wir haben das Bild öfter in der Bibel. Sogar Malachi 3, Vers 3 und Petrus gebraucht es dann sehr, sehr bewusst. Ich finde den Gedanken faszinierend. Da geht es um unsere tiefste Lebensbestimmung, um unsere Berufung. Unfassbar, wir sollen Jesus ähnlicher werden. Glaubst du das? Hast du Sehnsucht? Sehnsucht ist der stärkste Motivator in unserem Leben. Und ein guter Lehrer, der trichtet Dinge nicht ein, sondern er weckt Sehnsucht. Das hat Jesus gewollt, das hat Jakobus eigentlich gewollt. Und Römer 8, Vers 29 schreibt der Apostel Paulus, nur damit wir merken, es zieht sich durch das ganze Neue Testament. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie, die an ihn glauben, ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Christusähnlichkeit ist kein Randthema, sondern die zentrale Bestimmung des Christenlebens. Was für Ziele, was für Möglichkeiten. Dafür steht das Kreuz. Dafür kam Jesus in diese Welt. Für alle, die das hören und noch keine Gewissheit haben, dass sie gerettet sind, die vielleicht sagen, ja, also ich bin noch weit weg. Vielleicht die Seligpreisung, die erste, glückselig, die wissen, dass sie innerlich arm sind, dass sie Jesus brauchen. Streckt euch nach ihm aus. Trefft Entscheidungen in eurem Herzen, mit ihm zu leben. Wir brauchen ihn. Wir sind sündiger, als wir es zugeben wollen. Aber in Christus wirst du dann geliebter und angenommener sein, als du jemals gehofft hast. Und jetzt zum Thema Vollkommenheit. Es bedeutet Reife. Es bedeutet nicht Sündlosigkeit. Ja, wir sind zunächst Babychristen, wenn wir Jesus begegnet sind. Das ist okay. Jesus wollte dich haben und er hat dich zu einem neuen Leben wiedergeboren. Und da ist Kraft. Er hat dir ein neues Leben geschenkt. Du bist ein Kind Gottes. Das ist unsere Identität. Es gibt so viel Identitätssuche heute in dieser Welt. So viel Not. Wer bin ich wirklich? Uns fehlt der Vater. Der Schrei nach dem Vater im Himmel. Jetzt sind wir gerettet und wir haben diesen liebenden Vater und wir sind zum Wachstum geboren. Und dann werden wir Jugendliche stark im Glauben und dann reifen wir heran. Und dann gibt es eine reife Vollkommenheit, nicht im Sinne von Sündlosigkeit, sondern von wirklich gereift. Und damit bin ich bei meinem letzten Thema. Aber genügend Wichtiges hat es in sich. Was ist unser Beitrag? Was ist dein Beitrag und meiner in diesem Reifeprozess? Wo ist unser Beitrag im Werden? Wir haben verstanden, dass es um einen Prozess geht. Wir vergessen es oft. Stell dir vor, es ist Montag. Harald oder Hans und Hanne oder jedes andere humane Wesen, wenn sie am Montagmorgen aufwachen, könnte es schon gleich zu irgendwelchen Problemen kommen. Allein der Wecker, zu irgendwelchen Reizen. Und dann passiert das erste Missgeschick. In der Küche, wo immer, im Gespräch, dann wirst du kritisiert. Diese Kritik schneidet tief. Oder du bist seit Wochen krank, nicht fit, das nervt, oder? Du wirst ausgegrenzt in der Schule, am Arbeitsplatz. Das tut weh, das lässt dich frieren. Eine Beleidigung, sie ist so schnell ausgesprochen von jemandem, bewusst oder nicht. Und du wirst gepikst, tief gepikst. Du wirst Ungerechtigkeit behandelt. Das geht dir nach, das brennt, das muss verarbeitet werden. Und es gibt Versuchungen, sie locken. Allein der Bildschirm, der jeden Tag vor unseren Augen ist. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir auf diese Reize? Zunächst innerlich, obwohl es sehr, sehr schnell und ganz plötzlich auch nach außen gehen kann. Aber wie reagieren wir innerlich zunächst? Zunächst ist unsere innere Reaktion wahrscheinlich, wenn es ganz normal abläuft, Ärger, Angst, Undankbarkeit, Unzufriedenheit, Traurigkeit bis hin zu Trauer, Hass, Bitterkeit oder Lust nach mehr. Das ist alles, das geht alles zunächst hier innerlich ab, auf dieser Ebene, vielleicht sehr, sehr schnell. Und wenn es normal abläuft, wie immer, wie eh und je, dann folgen diesen inneren Reaktionen Worte, Taten, Handlungen und weitere Gedanken, die sich wie eine Welle im Meer die Hand geben. Die äußere Reaktion, Vorwürfe, Streit. Ich wähle ja nur einige aus. Wir wissen, die Palette ist viel, viel länger. Wir klagen. Wir versuchen zu manipulieren. Wir nörgeln. Wir werten den anderen ab. Oder wir ziehen uns zurück. Je nachdem, wie dein Nervenkostüm ist. Du ziehst dich zurück. Du schweigst. Oder du bist in der Lage, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn das nicht geht, dann vom Sarkasmus, vom Ärger kommst du dahin, dass du über andere Klatsch und Tratsch verbreitest. Vielleicht ist es bei euch anders, aber wir sind alle in der Gefahr. Und wisst ihr schon, der weise Salomo hat gesagt, über andere reden, das ist wie ein leckeres Essen, wie ein Leckerbissen. Unfassbar, oder? Da passieren viele Dinge. Wenn du mit jemandem über andere redest, negativ redest, da verbinden sich Herzen. Das ist wie ein gutes Essen. Aber nachher wird es bitter. Wie reagieren wir tatsächlich? Im Normalfall läuft das Ding von den Reizen zu dem Inneren, was im Inneren abgeht, und dann geht's nach außen. Alles, was im Herzen ist, bahnt sich den Weg nach außen. So sind wir Menschen von Gott erschaffen. Und deshalb ist die Frage, erstens mal, wie reagieren wir? Oder bleibt das nur irgendwie ein schöner Traum werden wie Jesus? Der große Manager, Christ John Maxwell, der sagt, Kultur. Deine Lebenskultur oder deine Gewohnheiten, sie verzehren deine Vorsätze spätestens zum Mittagessen, schon beim Frühstück meistens. Das heißt, Vorsätze reichen nicht, das ist mein Punkt. Es reicht nicht, wenn du sagst, okay, das will ich tun. Es muss in unserem Leben zu mehr kommen und zu einem wirklichen Lern- und Veränderungsprozess. Wie könnte das aussehen? Wenn wir ich gebrauche das Wort Autopilot sind, ja, also ganz was immer abläuft bei uns, das ist auch der kleinste Widerstand, den wir überwinden müssen. Was haben wir bisher immer getan? Wenn jemand uns piekst, wir reagieren genauso. Wenn jemand uns ärgert, reagieren wir im Ärger. Wenn jemand gestresst ist, reagieren wir gestresst. Das ist so ganz normal. Das ist der Autopilot, wie ein Flugzeug. Autopilot eingeschaltet. Und die Frage ist, wie kriegen wir diese Stopp-Taste wirklich gedrückt. Stopp! Wie sagt Jakobus? Jeder Mensch sei schnell zum Hören und dann wie? Langsam zum Reden. Das ist, glaube ich, nächsten Sonntag dann dran. Da kann man darüber intensiv nachdenken. Langsam heißt Stopp. Stopp! Nicht sofort. Mit dem Hören ja. Und nicht zuhören, damit du dann gleich dein Pulver verschießt, sondern zuhören, um zu verstehen. Und dann stopp. Auch wenn es eine verletzende Aussage ist, stopp zunächst. Das ist unsere Chance. Viktor Frankl, ein österreichischer Psychiater, KZ-Überlebender, hat Folgendes gesagt. Wichtiger Satz, ich blende ihn am Ende nochmal ein, aber jetzt hören wir ihn. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. zwischen Reiz und Reaktion. Reiz und unsere Reaktionen. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Wir sind Menschen im Ebenbild Gottes. Wir können nachdenken, wir können reagieren. Stopp. Nachdenken. In unseren Reaktionen liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das ist das Werden. Das ist der reife Prozess. Jedes Mal, wenn du die Chance vertust, bleibst du, wie du bist. Jedes Mal, wenn du diese Chance nutzt, reifst du ein kleines Stück und es werden ganz neue Neuronenwege im Gehirn gebahnt. Du reifst. Gewaltig. In unseren Reaktionen liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Hier setzt aber der Gegenwind ein. Versteht ihr? Das ist ja nicht so, okay, jetzt habe ich euch es gesagt und jetzt wissen wir es. Das wird morgen schwierig sein. Es ist wie ein Boot, das sich nach vorne in den Wellen nach vorne arbeitet. Paulus wusste das ganz genau. Er kannte diesen inneren Kampf. Und er sagt, ich elender Mensch, wer rettet mich eigentlich? Wer hilft mir in diesem Kampf, den ich täglich zu kämpfen habe? Das Stopp hilft. Und dann zu Jesus. Das Kreuz. Sein Geist, es ist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Prudenz, der Vorsicht, das ist sein Geist. So wie wir Auto fahren, im Gewühl des Verkehrs, vorsichtig, prudent. Und dann haben wir ihn und dann haben wir diese Kraftquelle. Und dann gehen wir auf die Herzensebene, wenn wir das Stopp geschafft haben, dann gehen wir auf die Herzensebene unter die Oberfläche. Denn wir wollen verändert werden. Wir wollen nicht nur in den Worten verändert werden, wir wollen im Herzen verändert werden. Es geht um das Tiefere. Es geht um die Wurzeln unseres Lebens. Unsere Worte sind die Frucht. Wenn die Wurzel krank ist, wird die Frucht auch krank sein, selbst wenn sie einmal aus irgendwelchen Gründen besser aussieht. Wir gehen diesen langen Weg, den längsten Weg zum Herzen. Das ist ein langer Weg vom Ohr oder auch von Gedanken wirklich ins Herz. Und wir fragen, welche Sehnsucht meines Herzens wurde nicht gestillt, wie ich gepiekst wurde, wie der mich geärgert hat, wer mich ausgegrenzt hat und so weiter. Welche Sehnsucht wurde nicht gestillt? Warum gibt es denn Ärger? Warum habe ich so viele Sorgen? Das müssen wir uns fragen. Das ist die Behandlung des Herzens mit der Perspektive Gottes. Wir dürfen uns auch fragen, wenn wir glücklich sind, warum? Sogar wenn wir gute Taten getan haben. Warum haben wir sie getan? Warum schreiben wir aber nicht gleich rechts die guten Taten hin und sagen, geh den langen Weg zum Herzen? Also, ich denke, wir haben uns jetzt eine Pause verdient. Und ich habe ein Beispiel von Charles Haddon Spurgeon, diesem großen englischen Prediger. Das ist eine Geschichte, die kann man genießen. Einst erntete ein Gärtner eine wunderschöne Frucht in seinem Garten. Eine Karotte, riesig groß. So eine schöne Frucht hat er noch nie geerntet. Und er geht zum König mit dieser Frucht und sagt, mein König, aus Liebe und Ehrerbietung Ihnen gegenüber, es ist die schönste Frucht, die ich jemals hatte, zum Zeichen meiner Dankbarkeit, sie gehört Ihnen. Der König sieht ihn an, nimmt die Frucht, sagt Danke und der Gärtner geht raus. Aber ein Edelmann steht daneben. Und der Edelmann denkt, warte ein bisschen. Für so eine Frucht, ach so, der König sagt zum Gärtner, Mensch, ich habe einen Garten, der ist ja neben meinem Haus und wir sind Nachbarn. Dieser Garten wird nicht benutzt zum Was gibt's besser, als dass ich dir diesen Garten gebe? Du kannst ihn nutzen. Bitte nutz diesen Garten. Und als der Edelmann das hört, sagt er, na warte ein bisschen. Für eine große Karotte ein Garten? Am nächsten Tag steht er, der König macht seinen Spaziergang durch den Garten Und der Edelmann erscheint mit einem prächtigen Pferd, ein prächtiges Ross. Und er sagt, mein König, dies ist das schönste Pferd, das ich jemals in meinem Stall gezüchtet habe. Zum Zeichen meiner Liebe und meiner Dankbarkeit, dieses Pferd gehört Ihnen. Und der König guckt ihn an, guckt tief hinein ins Herz. Und er sagt zum Edelmann, Edelmann, der Gärtner hat mir gestern diese große Frucht geschenkt, weil er mich liebt, aus Dankbarkeit. Du schenkst mir das Pferd aus Selbstsucht. Nein, danke. Gute Taten sind vor Gott nicht das Gleiche. Warum? Es kommt auf die Motive an. Es kommt aufs Herz an. Es kommt tatsächlich auf unsere tiefste Einstellung an. Deshalb ist die Frage immer dran und immer auch berechtigt, warum? Was sind unsere Motive? Und da helfen die Wahrheiten des Evangeliums zutiefst. Warum habe ich Sorgen? Warum vertraue ich Jesus nicht? Du bist der Herr deines Lebens. Lass ihn den Herrn seines Lebens sein. Man könnte jede Sache jetzt durchgehen, die wir vorhin hatten, auf Reize, auf innere Not und so weiter. Alle können immer fragen, Herr Jesus, bist du wirklich in der Lage, mir zu helfen in meinen Versuchungen, in meiner Ungeduld, in meiner Krankheit? Bring du mich zur Ruhe. Daraus folgt Kraft zum Kreuz. Und wenn wir jetzt sagen, das ist mir zu kompliziert, dann sage ich, dann mach einfach weiter. In 10 Jahren bist du genau dort, wo du jetzt bist in deinem Glaubensleben. Es sei denn, wir fangen an, achtsam zu üben, an ihn zu kommen, seine Gegenwart. Das ist ja das Thema. Mit ihm zu leben. Im Glauben heißt ja nicht irgendwie nur im Kopf, sondern mit ihm verbunden. Und dann hinein in diese Welt, diese wunderschönen Reaktionen, die Jesus widerspiegeln. Ja, es ist mühsam, ja, es gibt Gegenwind, aber das ist Jüngerschaft im Alltag. So formt er uns in sein Bild. Es gilt zu üben, es gilt tatsächlich zu trainieren. Hängt daran, sagt Jakobus, er weiß ja, dass wir es vergessen. Meine lieben Geschwister, jeder sei schnell zum Hören bereit. Aber jeder lasse sich Zeit, stopp, verarbeiten. Jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Denken wir daran. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl. Wir wählen die Reaktion, aber wir verarbeiten das erst im Herzen. Und in diesen Reaktionen liegt unsere große Freiheit zum Werden, Jesus ähnlicher zu werden. Das sind gewaltige Sätze von Viktor Frankl. Ich schließe mit dieser Folie. Sie ist ein ganz bisschen abgeändert von dem, wie Johannes sie hatte. Er hatte gesagt, es gehört dazu. Jetzt sage ich auch, ja, es gehört dazu. All diese Reize in dieser Welt. Aber auch er gehört dazu. Er ist bei mir. Er hat schon den Sieg errungen auf Golgatha. Komm dran an diese Quelle des Kreuzes und der Auferstehung. Schau ihn an. Denn im Anschauen seines Bildes, sagt Paulus, werden wir verwandelt. Wir schauen ihn an, das ist unser Beitrag. Wir überlegen, wir gucken, wie er gelebt hat. Und dann wird unser Herz verwandelt. Und wir werden sein wie Jesus. Und ich frage, wird das dann nicht langweilig im Himmel? Hast du den Eindruck, es wird Millionen von Jesusen geben im Himmel? Antwort, nein. Dann wie? Und hier ist das Spannende. Wir werden so vollkommen sein wie Jesus. Sündlos dann. Aber der Herbert wird der Herbert sein, wie Gott ihn gedacht hat. Die Saskia wird die Saskia sein, die Gott gedacht hat. Das, was er in sie hineingelegt hat, kommt zu einer vollen Entfaltung. Hast du Sehnsucht danach? Das ist das große Ziel und deshalb lohnt es sich an der Stelle, Nachfolger Jesu zu werden. Du bist geliebt, du bist noch nicht am Ziel, er ist bei dir. Ich wünsche dir viel Freude, morgen und am Dienstag beim Üben. Amen.
Ja, und morgen und am Dienstag werden Herausforderungen auf uns warten. Große, kleine, die uns ja an unsere Grenzen, über unsere Grenzen bringen. Wir dürfen aber wissen, dass egal, was uns im Weg steht, er an unserer Seite ist. Jesus hat gesiegt und er möchte, ja, dass wir das nicht vergessen. Er ist größer und er hält alles in seiner Hand. Lasst uns das gegenseitig zusingen. Wer möchte, darf gerne aufstehen, darfst auch sitzen bleiben, wie es dir gerade geht, wie du dich fühlst.